Hallo zusammen, wie geht's weiter mit der SPD? Das ist ein Thema, das viele, viele Menschen beschäftigt, übrigens nicht nur solche, die in der SPD sind. Wir sprechen darüber mit Tim Klüsendorf, dem Generalsekretär der SPD, und er sagt, ja, das ist ein Überlebenskampf. Schaut rein, das Gespräch haben wir übrigens Mitte Mai geführt. Moin und hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Und Jetzt. Wir hatten versprochen, interessante Themen und interessante Gäste, und ich glaube, unser heutiges Gespräch und unser heutiger Gast halten diese Ansprüche voll ein, oder?
Definitiv, Stefan, denn wir haben heute den Generalsekretär der SPD bei uns und damit eine gestaltende Persönlichkeit in Berlin für ganz Deutschland und die Sozialdemokratie insbesondere, und darum soll es auch gehen. Im Schwerpunkt um die Sozialdemokratie. Schön, dass du da bist bei uns, lieber Tim Klüsendorf. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, ihr beiden.
Wir freuen uns, dass du da bist. Du bist jetzt seit mehr als einem Jahr Generalsekretär der SPD. Das stellt man sich als einen Arbeitsplatz vor, so aus der Ferne, der nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig ist. Mal ganz ehrlich, als du vor einem Jahr zugesagt hast, ja, ich mache diese Aufgabe. Hast du geahnt, was da auf dich zukommt?
Ja und nein, würde ich sagen. Also ich hatte natürlich in gewissen Bereichen eine Vorstellung. Ich glaube, die Arbeitsintensität muss man selber spüren, um das dann richtig nachvollziehen zu können. Ich war vorher schon Bundestagsabgeordneter eine Wahlperiode lang. Da hat man schon auch viel Pensum, aber es ist kein Vergleich zur Spitzenpolitik, der Druck. Dann, Stefan, du wirst es auch kennen, dass man jeden Tag eigentlich durchgehend senden muss. Also man hat kaum Verschnaufpausen, wo man auch mal in stiller Arbeit selber mal für sich Gedanken sortieren kann, sondern es ist eine unfassbar schnelllebige Arbeit. Immer wieder neue Situationen, mit denen man konfrontiert ist, trotzdem das große Ganze im Blick behalten. Das ist sicherlich etwas, was sehr viel abverlangt, aber was auch Freude macht. Und ansonsten vom Aufgabenfeld habe ich es mir schon so vorgestellt. Ich habe eine große Aufgabe natürlich in der Organisation der Partei, in der Organisation des Grundsatzprogrammprozesses, aber auch in der Aufstellung des Willy-Brandt-Hauses und dann gleichzeitig aber natürlich die Rolle in der Öffentlichkeit. Das ist so in etwa auch das, was ich mir erwartet habe. Aber grundsätzlich eine super, super privilegierte, aber auch sehr anstrengende Aufgabe.
Sag doch nochmal so als Zeichen, wie viele Stunden in der Woche arbeitest du so etwa?
Ja, es hängt ein bisschen davon ab, ob wir Sitzungswoche haben oder nicht. Ich würde sagen, in den Sitzungswochen ist es wirklich am vollsten. Ich hatte jetzt gerade in den zurückliegenden Tagen wirklich nur 16-Stunden-Tage, teilweise sogar 18-Stunden-Tage. Das sind dann wirklich von Aufstehen, morgens um 6 geht's los, bis wirklich tief in die Nacht schon rein. Stefan, du kennst das, wenn zum Beispiel die Vorbereitung des Bundes...
Ich habe mich gerade nochmal beglückwünscht, dass ich Landespolitiker war.
Ja, aber zumindest die Vorbereitung des Bundesrates findet ja immer in trauter Gemeinsamkeit mit den Bundespolitikern statt. Du kennst die Sitzungen am Donnerstagabend, die gehen dann doch manchmal auch sehr tief in die Nacht. Gestern war zum Beispiel so eine, aber grundsätzlich sind es wirklich volle Tage. In den Nichtsitzungswochen muss ich immer ein bisschen schauen, dass ich auch in Deutschland natürlich viel unterwegs bin, dass ich in den Wahlkämpfen unterstütze. Da ist es ein bisschen weniger, aber natürlich viel Fahrten, auch einfach viel unterwegs sein. Und ich bin eigentlich fast jeden Tag in irgendeiner Form mit dieser Aufgabe auf jeden Fall unterwegs.
Und diese Aufgabe ist richtig schwierig. Wir müssen natürlich über die Lage der SPD reden. Es gibt welche, die nennen die Lage dramatisch. Es gibt welche, die nennen die Lage existenzbedrohend. Es gibt welche, die sagen, da ist nichts mehr zu reparieren. Was sagst du?
Ich sage erstmal, dass die Lage auf jeden Fall dramatisch ist, aber ich sage auch, dass dieser Überlebenskampf, den wir führen, auch der Überlebenskampf unserer gesamten Demokratie ist. Denn das, was, glaube ich, alle, egal ob es in den sozialdemokratischen Parteien ist, aber auch in den christdemokratischen europaweit, das, was alle momentan beschäftigt, ist natürlich der Vormarsch der Rechtsextremen, der Rechtspopulisten, derjenigen, die autoritäre Tendenzen bis autoritäre Absichten verfolgen. Und den Kampf, den wir hier führen, den führen gerade viele auf der Welt. Aber wir müssen ihn gewinnen. Das ist das, was unsere Aufgabe ist, die Aufgabe meiner Generation, dass wir unter allen Umständen verhindern, dass die Demokratie von der Bildfläche verschwindet, dass sich am Ende diejenigen durchsetzen, die für alles einfache Lösungen haben, für alles aber auch einfache Sündenböcke. Und dass das, was uns auszeichnet als Bewegung, diese Werte, Freiheit, dass Menschen frei und selbstbestimmt leben können, dass man in einem toleranten Miteinander, in einem Miteinander des Respekts leben kann und dass jeder danach bewertet wird, wie er als Mensch ist und nicht, woher er kommt. Dass sich das am Ende durchsetzt, das ist unser Kampf. Und deswegen, ich bin zuversichtlich, dass wir den gewinnen werden, aber es verlangt uns sehr viel ab.
Jetzt ist die Erzählung, wir verhindern die anderen, auch nur begrenzt populär. Ich glaube, man braucht ja immer noch so eine eigene Erzählung. Und als Generalsekretär bist du ja jemand, der muss diese Erzählung der SPD prägen. Was sagst du denn Menschen zum Beispiel an der Haustür, wenn du mit denen sprichst? Warum sollen sie SPD wählen?
Ja, warum sie SPD wählen sollen, ist dann ja häufig auch was, was in der Tagespolitik entschieden wird, nicht so sehr nur im Wertegerüst. Aber ich habe das eben versucht, für mich einfach anzudeuten beziehungsweise auch zu formulieren. Ich glaube, dass wir ein Wertegerüst und auch ein Weltbild haben, eine Weltanschauung haben, die viele, viele Menschen in unserem Land immer noch teilen, die nämlich der Auffassung sind, dass man in einer freien und gerechten Gesellschaft miteinander leben will, die eben nicht unterscheidet nach Herkunft, die sondern immer wieder unterscheidet auch danach, was jeder bereit ist mit einzubringen, welche Verantwortung man übernehmen will oder auch übernehmen kann. Aber auch die, die sich ganz klar daran richtet, dass erstmal Menschenrechte, nämlich das Recht und die Würde eines jeden Menschen unantastbar sind. Und das ist etwas, was uns unterscheidet, was man aber sehr positiv und auch als eigene Weltanschauung stärker wieder, glaube ich, in den Vordergrund rücken muss, weil das keine Selbstverständlichkeiten mehr sind. Ich glaube, das, was wir in den Vereinigten Staaten zum Beispiel sehen, aber auch in anderen europäischen Ländern, wenn diese ICE-Truppen da zum Beispiel Menschen wirklich aufgrund ihrer Herkunft verfolgen, dann ist das Beispiel, dass das eben keine Selbstverständlichkeit mehr ist, diese Weltanschauung, die wir tragen. Aber grundsätzlich, wenn es darum geht, SPD zu wählen, dann befinden wir uns häufig in der Tagespolitik und ich glaube, dass uns da ein bisschen die Orientierung, manchmal auch die Klarheit fehlt, ein klares Profil fehlt. Und ich würde mir wünschen, dass wir wirklich zu der sozialen Frage unserer Zeit kommen und die auch immer wieder in den Mittelpunkt stellen. Und das ist aus meiner Sicht die Leistbarkeit, die Bezahlbarkeit des Lebens, dass wirklich jeder Mensch sich ein gutes Leben auch leisten kann. Und da brauchen wir, glaube ich, mehr Fokus drauf, weil das ist etwas, was aus meiner Sicht noch keine Partei in Deutschland wirklich für sich auch verkörpert, für sich auch geclaimt hat. Und wenn wir das schaffen, in den Mittelpunkt zu stellen, dann kriegen wir auch Leute, glaube ich, wieder hinter uns versammelt, die sagen, genau dafür brauche ich eine Sozialdemokratie, die nämlich dafür sorgt, dass ich mir mein Leben leisten kann.
Naja, interessanterweise sagen 50% der Wahlberechtigten in Umfragen, so roundabout, naja, sie könnten sich auch vorstellen, SPD zu wählen, aber nur 14% oder 13 oder 12, je nach Umfrage und je nach Zeitpunkt, sagen derzeit, sie tun das. Das ist übrigens eine Diskrepanz, die hat keine andere Partei. Wir sind diejenigen, die eigentlich ein großes Potenzial haben, aber derzeit das nur in einem sehr geringen Umfang abrufen. Das wird sich ja nicht nur auf das Thema Bezahlbarkeit beschränken, denn das können die anderen ja auch nicht anbieten. Also was läuft falsch? Was meinst du, warum können wir diese riesengroße Zahl von Menschen, die sich vorstellen können, SPD zu wählen, nicht tatsächlich motivieren, SPD zu wählen?
Ja, wir haben ja seit Jahren einen großen Vertrauensverlust, auch einen Glaubwürdigkeitsverlust erlitten. Ich bin 2021 das erste Mal für den Deutschen Bundestag angetreten. Zu dem Zeitpunkt, wo ich angetreten bin, hatten wir auch 14%. Ich glaube, das erste Mal, dass wir bei dem Wert waren, war 2019 oder 2018 sogar. Das heißt, wir haben jetzt über eine längere Periode diesen Vertrauensverlust erlitten. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass wir in den Wahlperioden, in denen wir Verantwortung getragen haben, eben zu den Menschen nicht das Verhältnis haben einlösen können, dass sie in uns auch an Erwartungen und Hoffnungen gesteckt haben. Also gerade wenn ich an solche Themen wie Wohnen denke, aber auch an eine gerechtere Steuerpolitik, sind wir immer wieder mit Forderungen in die Wahlkämpfe gezogen. Wir kämpfen für ein bezahlbares Wohnen, wir kämpfen dafür, dass eure Mieten nicht steigen. Am Ende sind die Mieten trotzdem gestiegen, obwohl wir an der Regierung waren. Wir haben immer gesagt, wir wollen bei einem gerechteren Steuersystem dafür kämpfen, dass ihr nicht zusätzlich belastet werdet, aber die Reichen endlich mal was beitragen. Das haben wir nie einlösen können. Also das heißt, wir haben einfach so ein paar Glaubwürdigkeitsfragen auch, die offen sind, wo wir liefern müssen, wo viele Menschen auch zu Recht sagen, naja, ich habe euch in der Vergangenheit gewählt, aber ihr habt das nicht eingelöst, was ich mit dieser Stimme, die ich euch gegeben habe, auch an Erwartung geknüpft habe. Und ich würde das Thema Bezahlbarkeit da nicht kleinreden. Wir sehen das und ich informiere mich ja auch sehr stark auch außerhalb Deutschlands bei anderen sozialdemokratischen Parteien, progressiven Parteien, die das nicht umsonst ausgerufen haben als Ankerpunkt, als Fokuspunkt, um vieles auch davon ableiten zu können. Im Englischen ist es auch ein bisschen besser der Begriff, Affordability lautet er da, also eher so die Leistbarkeit des Lebens. Und die damit aber auch große Wahlerfolge wieder erzielen. Nicht nur in den Vereinigten Staaten, wo sicherlich vieles immer auf Mamdani reduziert wird, sondern auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Australien oder Brasilien, wo das die entscheidenden Fragestellungen sind. Und ich glaube, dass wir zumindest mal einen Fokus auf eine große soziale Frage unserer Zeit auch richten müssten, damit wir da eine Erkennbarkeit haben.
Fokussierung ist, glaube ich, gut und ein richtiges Stichwort. Vielleicht gehen viele Themen, die wir so bespielen, und das ist ja auch richtig, dass wir die bespielen, die machen das Ganze aber so diffus und so schwer greifbar. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele Menschen einfach nicht das wirklich verstehen, wofür steht eigentlich die SPD gerade aktuell. Und das in der Parteikommunikation ganz klar rauszustellen, halte ich für wahnsinnig wichtig. Sonst werden wir aus diesem Umfragetief auch echt es schwer haben, rauszukommen, ist zumindest meine Meinung. Und ja, das kann natürlich ein Punkt sein, Bezahlbarkeit. Sicherlich vielleicht nicht der einzige, aber eine Fokussierung muss es geben. Also nicht wieder 100 Themen aufzählen, nicht in einem Grundsatzprogramm vielleicht dann wieder alles irgendwie abgrasen und dann jede Gruppe noch mitnehmen. Aber mein Wunsch wäre einfach, dass man dann ganz klare Fokussierung macht. Und in deinem Vergleich gerade hast du ganz viele Länder aufgezählt. Ist denn der dänische Weg auch einer, der diskutiert wird bei euch?
Klar, ich hatte auch sogar einen Dänen bei mir im Willy-Brandt-Haus, der auch seine Perspektiven eingebracht hat. Und er hat gesagt, dass er immer verwundert ist, wie stark der Fokus in Deutschland auf die dänische Migrationspolitik ist, weil er der Auffassung ist, dass auch die Dänen die Wahl nicht wegen der Migrationspolitik damals gewonnen haben. Die zurückliegende Wahl war ja jetzt auch nicht mehr ganz so erfolgreich, aber die Wahl davor, sondern wegen der Leistbarkeitsthemen. Er hat uns davon berichtet, welche Maßnahmen sie ergriffen haben, zum Beispiel mit Gutscheinen, um auch Menschen in die Lage zu versetzen, sich ihre Dinge leisten zu können, aber auch um soziale Ungleichheiten auszugleichen. Und er sagt, das hat eine riesige Rolle damals bei der Wahl gespielt. Und die Migrationspolitik hier in unserer Wahrnehmung wird natürlich extrem stark wahrgenommen, aber hat da möglicherweise sogar weniger dazu beigetragen, dass sie diese Wahl gewonnen haben. Also es war ein sehr spannendes Gespräch, was wir auch mit den Dänen geführt haben. Und es bestätigt dann auch die These, die wir aus den anderen Ländern hatten. Nur auch da, und das muss man einfach sagen, wir haben in den vergangenen Jahren da auch zu wenig für getan, dass dieses Thema auch mit der SPD verbunden wird und dass wir auch die richtigen Instrumente, auch die richtigen Policy-Maßnahmen dann ergriffen haben. 2022 war die Inflation bei 7%, 2023 bei 6%. Wir haben zwar Pakete zwischendurch geschnürt, aber wir haben nicht strukturell daran gearbeitet, dass gerade in den zentralen Themen Lebenserhaltungskosten, Mieten, dass da die Belastungen geringer werden, sondern wir haben sogar noch Beiträge angehoben auf die Einkommen. Das hat natürlich massiv dazu beigetragen, dass wir da auch an Glaubwürdigkeit verloren haben.
Lass mich nochmal zurückkommen auf diese Frage vom internationalen Austausch so innerhalb der sozialdemokratischen Brüder und Schwestern. Welches ist denn so diejenige Sozialdemokratie, die es, sagen wir mal, aus deiner Sicht sich am ehesten zur Nachahmung empfiehlt? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen.
Kann man sich natürlich jetzt sehr in die Nesseln setzen, weil man.
Ja, wir sind unter uns.
Genau, weil man ja auch niemanden gering oder zu hoch schätzen will, aber ich glaube schon, dass was an Profil, inhaltlichem Profil, die Australier machen, einfach sehr, sehr, sehr ausgewogen, sehr durchdacht, sehr strategisch ist. Die machen das extrem erfolgreich, haben hohe Zustimmungswerte auch in der Regierung, haben da einen ganz klaren Kompass. Das gefällt mir gut. Man muss sagen, von der Kampagnenfähigkeit und der Leidenschaft sind die Brasilianer momentan, glaube ich, echt das, wo man sich am meisten was abgucken kann, das, was die da
das brasilianische Temperament, das werden wir wahrscheinlich nicht so schnell
erreichen. Das werden wir so schnell nicht erreichen. Aber ich meine, ich war in Barcelona bei dem Treffen der progressiven Kräfte und allein wie die ihre Reden halten und dann, wie sie auch, man muss das auch wirklich sagen, auch sich selber neu erfunden haben. Und ich habe mich mit Edinho getroffen, das ist einer der absoluten Führungspersönlichkeiten nach Lula sicherlich, da auch ganz vorne mit dabei, der da die Entscheidungen trifft in der brasilianischen Sozialdemokratie. Und der hat mir erzählt, mit welchem Aufwand die auch ihre Kampagnen gemacht haben, wirklich jeden Menschen persönlich anzusprechen, ein unfassbares Engagement auch beim Zuhören an den Tag gelegt. Also nicht nur senden, sondern auch viel zuhören, Präsenz zeigen und mit einer großen Leidenschaft, mit viel Lust und mit Positivität Obwohl die Lage bei denen ja auch alles andere als rosig war. Man darf das nicht vergessen. Also wir sind ja in Deutschland häufig auch in so einem Selbstmitleid, wie schlimm alles ist. Aber ich meine, in anderen Ländern, wo auch autoritäre Kräfte schon regiert haben zu dem Zeitpunkt, haben sozialdemokratische Parteien und sozialdemokratische Mitglieder sich aufgelehnt und trotzdem das Beste draus gemacht. Also ich fand es wirklich, wirklich beeindruckend. Deswegen, ich würde sagen, programmatisch die Australier von den Kampagnen und der Leidenschaft, die Brasilianer gerade ganz weit vorne.
Auf die Leidenschaft der Brasilianer und das, was im Moment eher wir zeigen, da kommen wir bestimmt nochmal zurück. Aber erzähl noch mal ein bisschen mehr über australische Sozialdemokratie, weil was, ich bin kein Experte in dieser Frage, was ich kenne, ist die weltweit geführte Aufmerksamkeit beim Thema Social Media für Jugendliche. Und was kennzeichnet noch im engeren Sinne den Kurs der australischen Sozialdemokraten, also der dortigen Labour Party, die für dich so attraktiv ist?
Ja, das, was mich vor allen Dingen anspricht, ist diese Kombination aus dem Fokus auf Bezahlbarkeit. Also sie messen viele ihrer politischen Maßnahmen daran, ob es am Ende für die Mehrheit dadurch leistbarer wird, ein gutes Leben zu führen, ob Infrastruktur, die auch natürlich gemeinsam geteilt wird, auch erschwinglich ist, Mobilität erschwinglich ist, Energieversorgung erschwinglich ist. Sie achten da sehr, sehr stark drauf und achten vielleicht auch sogar mehr darauf, das zu ermöglichen als auf andere Schwerpunkte, möglicherweise auch manchmal dann Maßnahmen vertretend, die vielleicht unter anderen Gesichtspunkten, haushalterischen Gesichtspunkten, Klimagesichtspunkten nicht die besten sind, aber dann doch die Leistbarkeit in den Vordergrund stellend. Das fand ich sehr beeindruckend und ich glaube in dieser Phase sehr, sehr wichtig. Und beim Thema Social Media, sie kümmern sich eben auch um die Machtkonzentration. Sie kümmern sich darum, dass Tech-Konzerne extrem viel Macht gewonnen haben, dass man diese Macht auch brechen muss, dass man das mit Ordnungspolitik, mit Regelwerk auch tun kann, mindestens bei den Jüngsten. Und das zieht sich aber auch durch die Steuerpolitik durch, also auch mit einem Fokus auf eine gerechtere Steuerverteilung und auch einer größeren Verantwortung derjenigen, die am meisten haben. Und das kann, glaube ich, schon so ein Role Model sein, wo man sich dran orientieren kann. Also ein klarer Bruch mit Machtkonzentration und einer klaren Bevorteilung und Unterstützung aller derjenigen, die, ich sag mal, in der Mitte der Gesellschaft, auch wenn das ein angreifbarer Begriff ist, aber sich aufhalten.
Was mir auffällt, ohne dass ich jetzt, wie gesagt, australische Politik kenne, wenn ich das, was du sagst, jetzt mal auf deutsche Politik in den nächsten Jahren übersetze, ja, es ist eine steile Herausforderung. Also alleine durch das, was im Bereich der Verteidigung investiert werden muss, kommt der deutsche Staat ganz sicher finanziell in schwierige Zeiten rein. Einfach weil er das macht, was man auch fälschlicherweise viele Jahre unterlassen hat. Also es war teures Lehrgeld, das an dieser Stelle uns manche Unionspolitiker gekostet haben, muss man wirklich sagen. Also das zu übersetzen, das fällt mir ein bisschen schwer, weil das Stichwort Bezahlbarkeit, das würde ich sofort akzeptieren. Allerdings sehen wir auch bei manchen aktuellen Diskussionen, wie schwierig es ist, das tatsächlich ganz am Ende an den Mann und an die Frau zu bringen. Und wir haben die Erfahrung machen müssen in der Pandemie und anschließend in der Energiepreiskrise, Dankbarkeit ist keine Währung in der Politik. Also das führt nicht automatisch dazu, dass anschließend alle Leute sagen, oh, ab jetzt wähle ich immer nur noch SPD.
Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Das wissen wir auch. Also Wahlen sind keine Erntedankfeste. Das ist, glaube ich, uns allen bewusst. Nur ich glaube, es gibt halt auch keine Alternative dazu. Wir haben uns ja genau die Studien auch angeguckt für Deutschland. Was beschäftigt die Deutschen am meisten? Und es gibt zwei, wenn man so die Sets anguckt, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Einteilungen. Aber es gibt zwei Bevölkerungsgruppen, die, wo immer noch Migrationspolitik als oberstes Problem in Deutschland dargestellt wird. Das sind vor allen Dingen die, die am stärksten frustriert sind, die auch am stärksten mit den demokratischen Strukturen, auch den demokratischen Parteien schon gebrochen haben. Aber in allen anderen Bevölkerungsgruppen, egal ob man das jetzt kulturell oder ökonomisch unterteilt, ist die Inflation, die Preisentwicklung, die Leistbarkeit das Hauptthema Nummer eins momentan. Das heißt, wenn ich als Sozialdemokratie mir jetzt Gedanken mache, welches Thema ich vertreten muss oder was ich für mich priorisiere, dann komme ich um diese Frage nicht herum, weil ich kann natürlich sagen, wir werden das nicht aufgrund der haushalterischen Rahmenbedingungen nicht sofort alles erledigen können. Das mag auch so sein. Aber die Alternative dann zu sagen, dann nehmen wir das nicht als unser Thema und nicht als unser Problem an, ist in Wahrheit keine, sondern wir brauchen darauf eine Antwort. Und ich glaube, und so sind auch unsere Erkenntnisse, allein die Sensibilität zu haben und zu überlegen, oder auch darzustellen, wie wir uns Gedanken machen, wie dieses Thema adressiert werden kann und was unsere Lösungsansätze sind, löst schon was aus. Nur wir müssen das eben durchziehen und wir müssen das glaubwürdig, authentisch durchziehen. Ich kann zum Beispiel auch so einen Tankrabatt davon ableiten. Das ist klimapolitisch bestimmt nicht die beste Maßnahme und hat auch bestimmt Nachteile in der Ordnungspolitik. Aber wir tun das, weil wir am Ende wollen, dass die Dinge bezahlbarer werden. Und so kann man eine ganze Reihe von Maßnahmen, auch so eine Einkommensteuerreform, auch andere Dinge, immer wieder auch unter den Fokus stellen. Nur wir müssen anfangen, diese Geschichte auch mal zu erzählen. Momentan sind wir absolut im Stückwerk, sehr stark in Policy- und Gesetzgebungsverfahren, sodass die Leute noch nicht ganz verstanden haben, wofür kämpft die SPD da eigentlich gerade.
Jetzt mal eine Zwischenfrage. Als kleiner Koalitionspartner mit einem sehr kleinen Stimmenanteil, ehrlicherweise ja im Bundestag, einer deutlich geschrumpften Fraktion, kommt man da durch, das in einer Bundesregierung dann auch tatsächlich den Menschen glaubhaft zu verkaufen? Also wenn wir uns jetzt mal ein Beispiel an den anderen Sozialdemokratien nehmen, wenn wir den Vergleich nochmal anstreben, dann kommt man da aus einer anderen Position. Da stellt man dann vielleicht den Bundeskanzler, jetzt wenn man es mal übertragen will. Und die kleineren mitregierenden Parteien, möchte ich jetzt mal sagen, die haben es in der Vergangenheit auch gerade in Deutschland, aber auch in anderen Ländern echt schwer gehabt, sich zu vermarkten und sich zu verkaufen. Und dieses Schicksal erleidet die SPD auch und es wird von Jahr zu Jahr nicht besser. Und ich sag mal, Olaf Scholz war nochmal die Ausnahme, der mit seinen knapp 25% danach nach oben durchgebrochen ist. Aber das sehen wir gerade ja nicht im Trend. Also es ist schon echt schwierig. Also selbst wenn wir jetzt diese klare Fokussierung haben und sagen, wir machen das jetzt für die Bezahlbarkeit, wie kommen wir da raus? Das ist wirklich eine schwierige Frage. Stefan, hast du vielleicht noch eine Antwort drauf?
Stichwort Bezahlbarkeit. Ich finde es absolut gut, dass ihr jetzt mit so einem Schwerpunkt aufwartet. Erstens, der muss dann auch durchgehalten werden, anders geht's nicht. Aber zweitens, warum habt ihr darauf verzichtet, das sozusagen als das Ergebnis eines großen Prozesses, wir horchen in die Gesellschaft hinein, wir haben verstanden, in welcher Situation wir sind, wir kämpfen jetzt um neues Vertrauen. Also warum habt ihr das gewissermaßen als Ergebnis auf den Tisch gelegt und habt nicht eingesammelt, was ihr an Stimmungen hattet, aber auch vorher inszenieren konntet?
Ja, ich glaube, das mit der Inszenierung, das ist tatsächlich dem geschuldet, was man an Tagespolitik macht und wo wir uns auch teilweise verheddern, würde ich immer wieder auch sagen, wo wir dann auch in so Zwängen den Mechanismen dieser Hauptstadtblase leben, die nicht immer gut sind und auch nicht immer hilfreich sind. Wir haben natürlich reingehorcht, indem wir Studien genutzt haben und auch Befragungen natürlich genutzt haben, auch aus dem Willy Brandt-Haus heraus. Ich habe einen neuen Planungsstab aufgebaut, da haben wir die Erkenntnisse gesammelt, aber du hast vollkommen recht. Die Inszenierung und dass man das auch als Ergebnis eines Prozesses dann sehen würde, wo man auch einen partizipativen Charakter natürlich damit erfüllt hat, das haben wir nicht geschafft und das ist sicherlich dann für die Zukunft nochmal eine Aufgabe, in solchen vergleichbaren Situationen das auch hinzubekommen, hundertprozentig. Ich weiß nicht, ob du das, Stefan, wie hast du das in Niedersachsen gemacht? Also du warst ja lange Zeit auch an der Führung der Regierung, aber auch der Partei. Wie bist du solche Sachen angegangen?
Naja, also wir haben tatsächlich unsere letzten Landtagswahlen mit dem Stichwort Bezahlbarkeit gewonnen. Und zwar deswegen, das war zum Zeitpunkt der Energiepreiskrise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, weil wir erstens ein bisschen Stress mit unserer damaligen Bundesregierung hatten. Aber mit guten Argumenten, versteht sich. Aber zweitens auch ein eigenes, durchaus nachhaltiges Landesprogramm auf den Tisch gelegt hatten. Und das hat erkennbar auch dazu beigetragen, dass die Leute den Eindruck hatten, okay, die haben erstens begriffen, was los ist und was uns plagt. Und drittens haben sie eine Idee, wie man damit umgeht. Und es kam nicht ganz unvermittelt. Also es wurde lange sozusagen auch immer wieder gestresst, wie man das so in Wahlkampfzeiten ja so macht. Insofern glaube ich, ist dieser Weg richtig. Was mir gerade Sorgen macht, offen gestanden, ist, wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass der Faden zu wichtigen Gruppen in der Gesellschaft wieder aufgenommen wird. Also in Baden-Württemberg bei den Landtagswahlen, 4% der Arbeiterinnen und Arbeiter haben nur noch SPD gewählt. Das ist wirklich ziemlich erschütternd. Und da sozusagen wieder auch ein anderes Vertrauen herzustellen. Das wird nicht nur durch die Präsentation von guten Ergebnissen möglich sein, sondern da müssen wir wirklich hart dran arbeiten, dass die den Ahnung haben, die leben jetzt nicht auf einem anderen Stern, die sind auf demselben Globus unterwegs wie wir und die hören auch zu.
Ja, sehe ich ganz genauso. Und ich finde, manchmal drückt sich das ja, also natürlich durch Präsenz vor Ort, Aktivitäten und so. Wir kennen das alle. Ich meine, ihr beide seid genauso Politiker wie ich, die schon an vielen Werkstoren standen, aber auch in Organisationen unterwegs waren, aber auch bei Leuten einfach an der Tür geklingelt haben. Deswegen, ihr kennt das genauso gut. Aber ich glaube, manchmal auch durch Symbole. Deswegen fand ich es richtig, dass wir auch damals die Entscheidung getroffen haben im letzten Monat. Und das ist ja etwas, was ich auch sehr stark vorangetrieben habe, dass wir zum Beispiel auch auf diese Diätenerhöhung verzichten. Also ich meine, wir machen Sparpakete, überlegen, wo man den Haushalt irgendwie zusammenbekommt und überlegen auch, welche Maßnahmen möglicherweise besser zu verdauen sind und welche schlechter. Und gleichzeitig würden wir uns dann irgendwie 500 Euro mehr als Abgeordnete einstecken. Ich glaube, gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, auch solche Symbole mal zu setzen und zu zeigen, hey, wir fangen auch bei uns an. Das geht jetzt weiter in der aktuell laufenden Diskussion über die Einzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung, wo ich auch dafür bin, dass auch Abgeordnete in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlen. Und ich glaube, durch solche Symbole kann man auch ein bisschen Nähe wieder, auch wenn es ein mühsamer Prozess ist, aber wieder herstellen, indem wir einfach zeigen, wir haben auch bei uns verstanden, was die Stunde geschlagen hat. Und wir fangen auch an, bestimmte Privilegien mal bei uns abzubauen.
Ja.
Halte ich für einen wichtigen Punkt, definitiv. Und da auch diesen Reformcharakter ein Stück weit noch größer zu denken. Ich glaube, das erwarten die Leute auch. Also natürlich für Politiker diese Privilegien abzuschaffen, aber ehrlicherweise auch massiv zu verschlanken und zu vereinfachen. Ne? Und da finde ich es manchmal noch ein bisschen mutlos. Also man muss da ehrlicherweise sagen, der große Wurf, also ich sage jetzt mal, bin jetzt beim Thema Krankenkassen, der große Wurf ist es ja vielleicht dann doch nicht. Man hat eine Menge eingespart, irgendwo 16 Milliarden.
Und eingesammelt.
Und eingesammelt, genau. Aber ne, dass man wirklich ein neues System geschaffen hat, wo sich die Leute wirklich jetzt nochmal anders mit identifizieren können auch, das ist vielleicht noch nicht passiert. Und das liegt ja dann auch immer in den politischen Verhandlungen. Ne? Da werden Kompromisse geschlossen, das eine ist nicht mit dem anderen machbar. Nur die Vision, die die SPD hat, nochmal ganz klar herauszustellen für diesen Bereich, ist, glaube ich, echt wichtig. Und selbst die Leute, die in diesem Bereich arbeiten, wissen das oftmals nicht. Also wenn ich zum Beispiel mit den Ärztinnen und Ärzten spreche oder mit den Krankenpflegern, was auch immer, die kennen nicht unbedingt die Vision, die die SPD in dem Bereich für sich vertritt. Und das
kennst du sie?
Ja, naja, also wir wollen ja schon eine Kasse im Endeffekt, die alle einzahlen. Ne? Das ist ja schon, das verbirgt sich schon vielleicht hinter dem ein oder anderen Parteiprogramm, was wir verabschiedet haben oder dem ein oder anderen Interview, was wir geführt haben. Aber das stellen wir nur zögerlich nach außen dar. Und ich glaube, da muss man irgendwie diese Balance finden zwischen, wir sind in einer Koalition, wir wollen unseren Koalitionspartner auch nicht komplett über den Haufen werfen, wir tragen Verantwortung für dieses Land. Aber wir haben auch wirklich eine Vision für dieses Land. Wir wissen, wo wir hinwollen. Und dafür steht die SPD. Und das dann auch in alle Bereiche reinzukriegen, das ist nicht einfach. Aber das muss uns gelingen, sonst wird es schwer.
Da würde mich vor allen Dingen mal Stefans Erfahrungen interessieren. Also wie hast du das geschafft, auch in Koalitionsregierung? Und ich meine, du hast es natürlich immer das Glück, die dann auch anzuführen.
Genau, aber, das macht schon mal einen Unterschied.
Das macht schon mal einen Unterschied. Aber dann die Balance zu finden zwischen dem Vertreten des Gesetzes, was man dann gerade einbringt gemeinsam, und dem zur Schau stellen der eigentlichen Position, das, was wir eben schon angesprochen haben, die Bürgerversicherung zum Beispiel, nämlich, dass wir sagen, eigentlich wollen wir ja ein System, in das alle einzahlen, und wir wollen wirklich einen Systemwechsel auch in dem Fall, das nebeneinander zu stellen, ohne Widersprüche zu provozieren und ohne seine eigenen Gesetze dann zu diskreditieren. Ich finde, das ist ein riesiger Balanceakt. Also der muss uns gelingen, hundertprozentig, aber es ist nicht so ganz leicht. Deswegen, wie hast du das gemacht?
Naja, zur Ehrlichkeit gehört dazu, dass Landespolitik insoweit ein ganzes Stück einfacher ist als Bundespolitik. Erstens wegen den Themen, zweitens auch wegen der politischen Kultur. Also bei euch herrscht ein unfassbarer Mediendruck. Da kann man ja keine 2 Stunden mal in Ruhe nachdenken, ohne dass man um ein Statement zu etwas ganz Aktuellem gebeten wird. Und das ist auf Landesebene anders und das ist auch hilfreich. Also ich finde, das, was in Berlin in dieser Hinsicht abgeht, das ist auch nicht unbedingt gut für die Qualität der Politik. Aber wie gesagt, es ist auf Landesebene leichter, nicht nur in Niedersachsen. Zweitens, wenn du selber eine Regierung anführst, ist es auch nochmal leichter. Das musst du allerdings dir vorher erarbeitet haben. Und das ist halt ein schweres Stück Arbeit, das ist es auch auf Landesebene und das hat die SPD auf Bundesebene davor. Nur die meisten Leute, oder nicht die meisten Leute, die Leute sind ja nicht blöd in aller Regel. Die wissen ganz genau, in einer Koalition muss man Kompromisse machen. Aber genauso wie die Union bei jeder sich bietenden Gelegenheit beispielsweise unterschiedliche Formen von Entstaatlichung predigt, genauso können wir auch sagen, was wir wollen, aber gleichzeitig immer hinzufügen, das geht aber mit den Schwarzen leider nicht. Und deswegen werden wir uns im Interesse des Landes und der Leute um einen möglichst guten Kompromiss bemühen. Ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass man das nicht vermitteln kann, weil es ist ja auch so und das wissen die Leute auch.
Ich glaube auch, die Leute können das unterscheiden und klar muss man eine authentische Persönlichkeit sein, um das auch wirklich gut rüberbringen zu können. Aber wenn wir es den Leuten nicht mehr zutrauen, das zu verstehen, dass es diese Unterschiede gibt, diese Kompromisse nicht mehr gibt, dann trauen wir den Leuten eigentlich auch nicht zu, demokratisch zu denken. Und das müssen wir von den Leuten einfach abverlangen. Das ist auch, das können die auch, da bin ich mir total sicher. Und diese Gratwanderung dann zu finden, ich glaube, die ist vertretbar. Und dann kann man natürlich sagen, ja, was wir jetzt gemacht haben in der Reform ist gut. Wir müssen die Beiträge nicht anheben, aber unsere große Vision ist eigentlich die und die gewesen. Also ich glaube, man muss sich dann trotzdem mutig hinter seine eigene Vision stellen, auch wenn man in der Situation dann vielleicht erstmal was anderes gemacht hat. Und das durchaus auch mal in den Talkshows dann so sagen und nicht dann einfach nur die Pressemitteilung der SPD-Fraktion dann irgendwie runterrattern, warum das jetzt alles schön und positiv ist, was wir hier gemacht haben, sondern dann wirklich nochmal zu sagen, das ist unsere Vision. Da wollen wir eigentlich hin.
Christoph, mach mal dein Geräusch. Ich wollte nämlich unbedingt noch auf ein Thema zu sprechen kommen, für das du ja der Hauptverantwortliche bist. Also die SPD bastelt ein neues Grundsatzprogramm. Das ist auch dringend notwendig. Das letzte ist ungefähr 20 Jahre alt. Und ich weiß nicht genau, aber ich nehme mal stark an, das Wort Digitalisierung taucht da noch niemals Wort auf. Also ich glaube nicht, dass ich das damals schon kannte. Okay, aber warum macht man es so wie immer? Also mit anderen Worten, man bildet Arbeitskreise. In den Arbeitskreisen sind die, die sich auch ansonsten um das Thema kümmern. Das heißt, alter Wein in alten Schläuchen. Wir machen es im eigenen Saft. Warum habt ihr nicht von Anfang an erstmal, so wie ich vorhin sagte, einen großen Prozess organisiert? Liebe Leute, was erwartet die Gesellschaft in Deutschland? Was erwartet ihr von der Sozialdemokratie der Zukunft?
Ja, also würde ich noch nicht mal so hundertprozentig zustimmen, Stefan, dass das nicht so ist. Aber da können wir, glaube ich, jetzt im Detail dann auch drüber sprechen. Wir haben ja, man muss einfach so ein bisschen die Rahmenbedingungen natürlich dann einsortieren. Wir haben das beschlossen im Juni beim Bundesparteitag letztes Jahr. Du hast ihn ja eröffnet, dementsprechend warst du dabei. Und ich muss sagen, das, was zu dem Zeitpunkt und auch in der Organisation des Willy-Brandt-Hauses vor allen Dingen dringlich war, war erstmal nach der Bundestagswahl eine Konsolidierungsphase, eine Wiederaufstellungsphase. Also wir haben viele innere Dinge erstmal regeln müssen. Wir haben viele freistehende Stellen neu besetzen müssen, Organisationen besetzen müssen und so weiter. In der Phase haben wir vor allen Dingen erstmal einen Prozess aufgesetzt, der eine sofortige Beteiligung der Mitglieder ermöglicht hat, aber nicht in der Form, dass wir schon große Konferenzen oder so gemacht hätten, sondern dass wir, und das haben wir uns spannenderweise aus Niedersachsen abgeguckt, sondern dass wir ein breites und moderiertes digitales Mitgliederforum gemacht haben. Da haben sich mehrere tausend Menschen dran beteiligt. Und die haben wir mit einer Ausgangsfrage losgeschickt, um dann aber auch auf die Grundsätze der Partei zu kommen. Und zwar war die Ausgangsfrage: Warum bist du mal in die SPD eingetreten? Und das war total spannend zu erfahren, warum Menschen in die SPD eingetreten sind. Da viele Menschen haben auch miteinander diskutiert, sind aufeinander eingegangen, haben die Moderation genutzt und haben unfassbar viele Beiträge uns erreicht. Und die meisten Mitglieder sind eigentlich ganz gut einzusortieren in unterschiedliche Zeitperioden der SPD, die nämlich dann auch unterschiedliche Bedeutungen haben. Also wir haben immer noch einen großen Teil der Mitglieder, die damals wegen Willy Brandt eingetreten sind. Das sind natürlich vor allen Dingen die Älteren. Wir haben dann einen ganz großen Teil auch jetzt, die 98 eingetreten sind, als Schröder und die rot-grüne Regierung Helmut Kohl nach 16 Jahren abgelöst haben. Und wir haben dann einen Teil, der in den letzten Jahren eingetreten ist, angefangen bei Martin Schulz, aber vor allen Dingen auch in den zurückliegenden Jahren, die im Kampf gegen rechts eingetreten sind, die gesehen haben, dass da eine Bedrohung heranwächst und die auch als Statement gegen rechtspopulistische, rechtsradikale Kräfte der SPD beigetreten sind. Und das, was die alle vereint, ist, dass sie, wenn sie die Frage gestellt bekommen, ob die SPD eine Partei ist, die eher eine bestimmte Klientel vertreten soll, zum Beispiel die Arbeiter in Anführungsstrichen, wobei man sich über den Begriff auch lang unterhalten kann, oder auch andere, oder ob die SPD eine Partei ist, die sich Werten verpflichtet und eine wertebasierte Politik macht, dass sie da eine ganz klare Haltung haben, dass wir aus Werten heraus eine Politik machen. Und da haben wir allein auch schon über diese Beteiligung, über dieses digitale Mitgliederforum, das einige Wochen lief, wirklich viele, viele Informationen gesammelt. Und wie gesagt, es haben sich auch viele Mitglieder daran beteiligt. Es war halt nicht so wie sonst, dass man zu Konferenzen eingeladen hat, wo dann Menschen sich in physischer Präsenz zusammengetroffen haben.
Das meine ich eigentlich auch gar nicht, sondern naja, wir sind jetzt, glaube ich, noch 300.000 und 50.000 Mitglieder oder so ungefähr. Wir fragen uns selber mit solchen Formaten. Viel spannender finde ich eigentlich, wie kommen wir mit denen in Kontakt, die nicht Mitglied bei uns sind, die nicht bei uns ihre Beiträge zahlen, aber gleichzeitig Gruppen repräsentieren, die dringend notwendig ist, wenn man gesellschaftliche Mehrheiten haben will.
Die 50%, die sich vorstellen können, SPD zu wählen, was Stefan vorhin gesagt hat. Das muss uns ja gelingen, die abzubilden. Und wie fangen wir die ein?
Genau, und da sind wir jetzt in der Arbeit der sogenannten Themeneinheiten, und in den Themeneinheiten sitzen nicht nur Genossinnen und Genossen. Also das ist schon mal das Erste, was, glaube ich, anders ist als in zurückliegenden Jahren, sondern da haben wir tatsächlich schon in den Aufstellungen zu den unterschiedlichen Themen und Arbeitsbereichen Menschen mit integriert, die auch von außen kommen, die Wissenschaftler sind, die zivilgesellschaftlich organisiert sind. Wir haben sogar zwei Mitglieder, die das so krass finden bei der SPD, oder nicht zwei Mitglieder, also Mitglieder der Themeneinheiten, aber nicht Parteimitglieder, die das so krass finden, daran mitzuarbeiten, aber auch so gefährlich für ihre Rolle, dass sie nicht veröffentlicht werden wollen, was auch schon ein krasses Statement ist. Also die arbeiten in dieser Themeneinheit mit, wollen aber nicht, dass andere Menschen das erfahren, weil das für sie schon so ein krasser Schritt ist, an so einem Programm mitzuarbeiten. Also wir haben diese Möglichkeiten geschaffen. Ich glaube, das, was uns jetzt vor allen Dingen als Herausforderung gerade bevorsteht, ist, noch mehr Formate zu machen, die dann auch die Sichtbarkeit des Prozesses zeigen. Also die zeigen, hier wird diskutiert, die auch noch stärker einladen, dass auch andere Leute sich daran beteiligen können und den Prozess wirklich in die Breite zu tragen. Das ist jetzt so die Aufgabe auch für den Sommer. Die wir vor uns haben. Und dann beginnen wir ab Herbst Konferenzen zu machen, wo auch Externe eine große Rolle einnehmen sollen, sowohl als Mitdiskutierende, aber auch als Teilnehmende, die dazu eingeladen werden.
Ist so ein Programm aus deiner Sicht denn auch so ein Hauruck-Moment? Oder würdest du sagen, wir brauchen jetzt ein neues Programm, aber lass uns das auch nicht überbewerten? Weil ich glaube, in dieser Programmatik kann man sicherlich ein, zwei Sachen nochmal klarstellen, Themen aktualisieren, fokussieren. Aber die Frage ist, wer liest sowas? Ich würde sagen, in der Bevölkerung sehr, sehr wenige.
Und
ich
glaube, SPD auch.
In der SPD auch, ja. Das ist auch sicherlich richtig. Und dann ist einfach nochmal die Frage, wie hoch schätzt du die Relevanz ein, um tatsächlich aus diesem Umfragetief rauszukommen, um die Sozialdemokratie auch wieder mehr zu beleben? Da würden, glaube ich, viele Menschen auch sagen, Stück Papier ist nicht alles.
Also wir haben uns ja vor allen Dingen diejenigen, die das jetzt mit mir gemeinsam auch entwickelt haben, ein Vorbild an Godesberg genommen, was das Programm im Ergebnis sein soll. Nämlich nicht das Aufzählen unterschiedlichster Positionen und teilweise auch Policy-Maßnahmen über hunderte von Seiten, sondern wirklich die Konzentration sozialdemokratischen Denkens und sozialdemokratischer Weltanschauung in unserer aktuellen Zeit auf wenige Seiten. Godesberg hatte, glaube ich, 40. Das kann schon eine Orientierung und ein Maßstab sein. Ich glaube, wir müssen auch viel, viel flexibler sein. Also es darf auch nicht so starr sein, sondern es muss auch Spielraum sein in der Formulierung unserer Thesen, in der Formulierung unserer Weltanschauung, dass auch in 10 Jahren das noch Orientierung geben kann und nicht nur für die nächsten 2. Das wird eine große Aufgabe sein. Am Ende ist natürlich nicht der Prozess der Hauruck-Moment, sondern es läuft immer über den Inhalt, es läuft immer über die Aussage des Programms und es läuft immer darüber, welche Kernbotschaft das Programm hat. Wenn sozialdemokratische Programme Wegmarken waren und wenn wir heute noch darüber reden, dann war es nie in der Form der Erarbeitung, sondern es war immer in der Kernbotschaft des Programms. Und das wird sich noch zeigen, welche Botschaft wir da miteinander diskutieren und welche am Ende steht, was für uns da im Vordergrund steht natürlich.
Ich glaube, es hören und sehen uns gerade nicht nur Menschen, die intime Kenner sozialdemokratischer Parteigeschichte sind. Und deswegen eine kurze Erläuterung, was ist mit Godesberg gemeint? Ich meine, es sei im Jahre 1960 gewesen, also da war ich 1,5 Jahre alt. Da hat die SPD sich ein Grundsatzprogramm gegeben, das hieß das Godesberger Programm. Und damit hat sie sich programmatisch verabschiedet davon, eine Arbeiterpartei zu sein, sondern hat gewissermaßen den Schritt rübergebracht in die Volkspartei. Es ist allerdings, soweit ich weiß, ich war aus Gründen des Alters damals noch nicht aktiv mit dabei, sie hat das nicht sozusagen auf diesem Parteitag das erste Mal miteinander besprochen, diskutiert und entschieden, sondern der Parteitag war dann umgekehrt das Ergebnis einer solchen breit angelegten Diskussion, wobei damals die SPD auch noch wirklich breit verankert, insbesondere in der Arbeitnehmerschaft. Also es ist ein Beispiel dafür, ja, es macht Sinn, erstens bestimmte Kehrtwenden oder auch wesentliche Veränderungsprozesse programmatisch festzuhalten. Aber zweitens, niemand soll glauben, das Programm als solches oder der Parteitag als solches, das sei das Entscheidende, sondern entscheidend ist, ob ich vorher diesen Weg so kommuniziert habe, dass andere ihn mitgehen und sagen, jawohl, jetzt ist das der neue Kurs und den finden wir eigentlich ganz überzeugend.
Dann muss man das Ganze
durchhalten. Das ist spannend, dass du das sagst, wenn ich da kurz einhaken darf, weil da zeigt sich natürlich auch, wie Geschichte im Nachhinein ein bisschen verklärt wird. Also beim Godesberger Programm war es so, dass es natürlich eine lange Diskussion vorher hatte, das ist ganz klar, die in der Partei permanent geführt worden ist, nämlich auch zwischen den Marxisten und denjenigen, die auch in die Mitte der Gesellschaft viel stärker reinwirken wollten, aber auch zwischen denjenigen, die Arbeiter als Alleinvertretungsanspruch hatten oder diejenigen, die auch andere bürgerliche Schichten erreichen wollten. Spannend ist nur zu wissen, prozessual war es so, dass ich glaube 1959 wurde das Programm beschlossen, dass 54 die Partei eine Kommission eingesetzt hat aus 34 Mitgliedern, die 5 Unterarbeitsgruppen gebildet haben und die sich erstmal 3 Jahre lang damit beschäftigt haben, wie und in welcher Form man eine Analyse der Zeit voranstellt. Also das war der Prozess, das heißt, da wurde nicht breit diskutiert, sondern das war die Gruppe, die das irgendwie versucht hat zu erarbeiten. Und dann gab es eine ganze Reihe von Entwürfen und auch Texten, dann zwischen 57 und 59 am Ende haben das auch 2 Leute oder 3 Leute geschrieben. Also es ist schon so, dass das natürlich auch im Nachhinein dann auch immer ein bisschen anders bewertet wird, als es wirklich war. Im Zentrum stand immer die Kerndiskussion, die Kernaussage, was ist eigentlich die Ausrichtung der SPD? Sind wir Volkspartei oder sind wir marxistische Arbeiterpartei? Und diese Auseinandersetzung hat stattgefunden.
Ja, das ist ein spannender Punkt, weil wenn das sozusagen, sehe ich auch so, das war sozusagen das Entscheidende. Was wird denn dann der Godesberg-Moment dieses Programms sein, an dem du jetzt arbeitest, wenn du da schon mal ganz kurz einen Blick in den Kochtopf möglich machst? Also, was wird man mal sagen in 60 Jahren, ja, wie auch immer, welcher Ortsname auch mit dem nächsten Programm verbunden sein wird, das war das Entscheidende, was damals die SPD gemacht hat und was sie von dem, was vorher gewesen ist, programmatisch wirklich unterscheidet. Jetzt bin ich gespannt.
Also das, was ich bisher wahrnehme aus den Diskussionen, die stattfinden, ist es tatsächlich ein Hinterfragen unseres Gesellschafts, aber auch unseres Wirtschaftsmodells. Also die Feststellung, dass der Kapitalismus und dass auch die Marktwirtschaft an ihre Grenzen gekommen ist, dass heute schon Marktwirtschaft in vielen Bereichen gar keine echte Marktwirtschaft mehr ist, sondern vor allen Dingen durch staatliches Eingreifen dominiert ist. Und daraus abgeleitet aber auch die Frage, was für eine Wirtschafts- und Gesellschaftsform wir dann bevorzugen. Da findet gerade sehr, sehr viel Diskussion drüber statt. Also das ist etwas, was viele Menschen gerade beschäftigt. Und das hat dann mit der Fragestellung öffentlicher Güter und auch anderer Dinge zu tun. Aber da merkt man schon, dass zum Beispiel beim Thema Wohnen die Frage gestellt wird, funktioniert das überhaupt nach marktwirtschaftlichen Prinzipien oder kämpft die SPD für eine ganz andere Gesellschaftsform, die sich das Wohnen aufteilt? Ist schon spannend.
Aha. Das hört sich aber noch sehr schwammig an, möchte ich mal sagen. Also du hast uns vielleicht so die Kante des Kochtopfs gezeigt, aber mehr auch nicht.
Wir haben doch schon gesagt, wir sind unter uns. Du kannst da ganz frei reden.
Ja, ich kann das nicht konkreter fassen, weil ich glaube, dass wir auch noch nicht an dem Punkt sind, wo man das konkreter formulieren kann. Es ist sehr viel noch Analyse des Status quo. Es ist auch eine Beschäftigung mit alten Theorien und so. Also es ist noch nicht so konkret, dass man sagen kann, die SPD wendet sich jetzt von der bisherigen kapitalistischen Marktwirtschaft ab. Das würde ich jetzt auf gar keinen Fall sagen. Aber zumindest in einigen Bereichen wird hinterfragt, ob marktwirtschaftliche Prozesse noch zu den Ergebnissen führen, die die Sozialdemokratie sehen will.
Gut, also dass wir hinter einer sozialen Marktwirtschaft stehen und dass das SPD, das S großgeschrieben wird für sozial, das mag ich nachvollziehen. Du sprichst von einer ganz neuen Wirtschaftsordnung in verschiedenen Bereichen. Ich bin gespannt, was dann dabei rauskommt, rumkommt. Ich glaube, eine Neuausrichtung ist wichtig, verstehe mich nicht falsch. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Plan halt auch dann haben und kommunizieren können. Und ich weiß noch nicht, da ich noch nicht eingebunden bin oder das ist einfach für mich noch sehr, sehr schwammig und jetzt schwierig, dazu ist schon was zu sagen. Ich finde es einfach nur eine Umbruchszeit und bin, besorgt, möchte ich auch mal sagen, ob das volksnah und auch auf dem Land für alle verständlich ist und dann auch ankommt.
Dann gebe ich mal.
Aber da musst du schon unterscheiden, ne? Also es wird kein Wahlprogramm. Also es ist schon für die Partei natürlich eine Selbstverortung, Selbstvergewisserung. Und da muss man, glaube ich, auch präzise sein.
Sehr gut, wenn es kein Wahlprogramm wird. Wenn ich mal meine Interpretation Klüsendorfschen Andeutens mal probieren darf. Ich glaube, es gibt bei ganz vielen Menschen in unserer Gesellschaft das Bedürfnis nach einem starken Staat, der Regeln setzt, nicht zu viele, aber die, die er setzt, die setzt er auch durch und sorgt dafür, dass klar ist, wir sind die Partei der Freiheit, aber Freiheit immer nur im Rahmen dessen, dass es der Gemeinschaft insgesamt nützt und auch am Ende des Tages funktioniert, so wie es das Grundgesetz ja auch vorsieht. Aber jetzt wollen wir mal an dieser Stelle nicht weiter in dich dringen. Wir sind leider schon wieder am Ende unseres Gesprächs. Also das könnten wir heute, glaube ich, mal wirklich locker auf 2-3 Stündchen ausdehnen. Wir haben unseren Zettel nicht vollständig abarbeiten können, bedauerlicherweise. Aber eine Schlussfrage will ich mir nicht verkneifen. So, du bist, Tim, jetzt seit einem Jahr etwas mehr Generalsekretär. Und the proof of the pudding wird dann irgendwann mal allerspätestens sein, die Bundestagswahl 2029. Was ist dein Tipp? Wie viel Prozent holt die SPD bei der Bundestagswahl 2029?
Mehr als jetzt in den Umfragen.
Oh, na gut, das macht uns Hoffnung. Aber im Ernst, ist das der Maßstab? Das glaube ich nicht.
Also du bist ein erfahrener Politiker, du weißt ganz genau, dass man niemals Prozentzahlen als Zielmarken rausgeben sollte, weil man da eigentlich nur falsch liegen kann. Und ich kann dir sagen, was ich mir wünsche, das ist auf jeden Fall wieder mindestens eine 2 vorne. Aber ob das mein Tipp ist und ob ich das zusagen kann, dass wir das 29 erreichen, weiß ich natürlich nicht. Aber ich arbeite auf jeden Fall.
Vielleicht verständigen wir uns auf das Wort Ziel. Ziel ist okay,
aufs
oder?
Ziel, ja, das ist klar, dass wir sicherlich wieder in Regionen kommen wollen, wo auch eine 2 vorne steht. Ich glaube, die Ambitionen, wie in früheren Zeiten, dass es 2 große Kräfte geben mag, die beide demokratisch sind und beide zwischen, weiß ich nicht, 35 und 45%, das werden wir so schnell nicht wieder erreichen. Das wäre sehr verwunderlich und deswegen sollte man da auch realistisch bleiben.
So, das war wirklich ein interessantes Gespräch, fand ich. Wir werden das interessiert weiter beobachten, wie es mit der SPD weitergeht und kommen auch gerne auf dein eingangs geäußertes Angebot zurück, jederzeit unser Gespräch fortzusetzen. Herzlichen Dank für heute. Mach's gut. Herzlichen Dank. Tschüss.
Vielen Dank.
Macht's gut.